Dr. Volkmar Kramarz, Sie sind Musikwissenschaftler, Dozent, Moderator, Autor und auch Gitarrist, ein rundum musikalischer Mensch sozusagen. Wie sind Sie denn eigentlich zur Musik gekommen?
Das ist eine gute Frage. Hat was mit Gitarre zu tun. Als ich 9 Jahre alt wurde, damals im dritten Schuljahr, vierten Schuljahr, hatte ich einen Vetter, der in einer Beatband spielte. Und der wollte seine erste Höfner akustische Wandergitarre loswerden und spendete sie mir als Weihnachtsgeschenk. Und siehe da, plötzlich saß ich da mit einer Gitarre in der Hand und wusste, das wird mein Leben irgendwie beeinflussen. Eigentlich wollte ich immer Geige lernen, aber dann hielt ich diese Gitarre und war ganz aufgeregt und drückte auf die Saite und es kam überhaupt kein Ton raus. Und dann guckte meine Mutter mich an und sagte, da muss man Unterricht nehmen. Und da begriff ich, das ist eine ganze Welt, die da auf mich zukommen wird. Und seit Anfang 64 bin ich dann im Leben mit Gitarre drin.
Und wie ist sozusagen der Schritt gewesen von der Leidenschaft auch zur Wissenschaft? Oder trennen Sie das gar nicht?
Das war sehr früh, weil ich schon sehr bald wissen wollte, was machen meine geliebten Beatles, was machen die Kings, was machen die Rolling Stones harmonisch, melodisch, was machen die da? Wie kann ich das auf der Gitarre nachspielen? Und siehe da, plötzlich bekam ich sehr schnell gewisse Erkenntnisse und Verstand, dass da immer wiederkehrende Muster waren und dass da bestimmte Abfolgen waren, die ich ja hoppla schon von anderen her kannte. Und dann begann ich zu begreifen, dass Analyse hier sehr helfen kann.
Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Die Popformeln. Da ist im Klappentext zu lesen, Volkmar Kramarz hat den Code entschlüsselt, aus dem Hits gemacht werden und in einfache Formeln übersetzt. Gibt es tatsächlich einfache Codes, wie sozusagen jeder einen Hit schreiben könnte?
Also, erstes Kapitel heißt, hier kommt die Smash-Radio-Hit-Formel. Und das ist dann eine Abfolge von 4 Akkorden, wo ich sage, wenn ihr die als Grundlage nehmt, ganz unauffällig spielt, also bitte jetzt nicht mit zu verzerrten Gitarren, sondern ganz freundlich, nehmt doch erstmal ein ganz freundliches Keyboard oder sowas, dann lasst euch ein paar schöne Worte dazu einfallen, die gut klingen. Das muss sie gar nicht jeder verstehen können. Hauptsache, sie haben einen schönen, sonoren, resonierenden Klang. Lasst euch eine gute Melodie dazu einfallen und dann seid ihr zumindest auf dem Schritt zum Hit schon ein gutes Stück weiter.
Wir wollen ja auch mal so ein paar Hits angucken und ich hatte ja im E-Mail-Verkehr sozusagen schon geschrieben, mir geht es auch um das Lied Jerusalema. Das ist ja jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren geht es viral, wirklich um die ganze Welt. Es gibt tausende Dance-Challenges und Flash-Mobs von Nonnen über Krankenhäuser, Schulen bis hin zu Polizei und Feuerwehrrevieren. Was glauben Sie, steckt hinter dem Erfolg von diesem Lied Jerusalema, was vielleicht uns sonst gar nicht so erreicht hätte?
Dann wiederhole ich exakt das, was ich im ersten Kapitel gesagt habe. Nehmen Sie 4 Akkorde, verändern Sie die nie wieder, setzen Sie die in einer Endlosschleife immer weiter hintereinander, lassen Sie sich ein paar schön wohlklingende Worte, der Inhalt muss überhaupt nicht verständlich sein, einfallen. Lasst euch ein paar schöne Melodien einfallen. Zufälligerweise sind diese Akkorde so, dass auch wunderbar Wiederholungen, melodische kleine Schnipsel, die dann wiederholt werden, passen. Und dann, wenn ihr das schön poliert macht, mit einer tollen Stimme, gut produziert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Hit enorm an. Und siehe da, Jerusalemer ist exakt das. 4 auf der Keyboard-Orgel vorgetragene Akkorde, die wunderbar unauffällig daherkommen. Text, den kein Mensch versteht, bis auf ein paar Worte wie Jerusalemer, die man sich irgendwie da so rausdenken kann. Eine Melodie, die vor allem aus sich wiederholenden kleinen Schnipseln besteht. Ein ganz sanft daherperlender, grooviger Rhythmus. Alles stört nicht, nur ganz gelegentlich kommt mal so ein bisschen instrumentales Zwischenspiel dazwischen. Ja, das ist das Ticket zum weltweiten großen Hit.
Denken Sie, es liegt vielleicht auch an gesellschaftlichen Ereignissen, dass Hits zu Hits werden, wie jetzt in diesem Fall, dass viele sagen, wir brauchen mal was anderes als Corona, deswegen machen wir da jetzt so eine Dance-Challenge draus.
Das sind ja alles nur Sachen, also nur in Anführungsstriche bitte. Aber wie gesagt, für mich als erstes zählt die Musik. Und die Musik ist ganz wichtig. Ich sage Ihnen einen Vergleichshit, der vor ein paar Jahren mit exakt den gleichen Akkorden, mit fast dem ähnlichen Arrangement und nahezu verblüffend ähnlichen Melodien, Schnipseln auch, nämlich Bleeding Love von Leona Lewis. Hören Sie sich das mal an, da könnte man fast auf Plagiatsgedanken kommen, ne? keep bleeding, keep bleeding. Ne? Das ist so nah dran, da hat sich auch keiner damals gedacht, da müssen wir wegen Corona Dancing machen oder sowas. Nein, sie können in dieses Gefäß, dieser vier besagten Akkorde hier zum Beispiel, das ich nenne es Turnaround, andere haben einen anderen Namen dafür, aber ich würde diesen Pattern, diese Abfolge Turnaround nennen. Sie können da jetzt entsprechend dem Zeitgeschmack, entsprechend den Zeitanforderungen bestimmte Sachen reintun. Ist es ein Sommerhit, machen Sie Sommersachen. Ist es jetzt ein Krisen, wir alle wollen uns mal bewegen Hit, dann tun Sie halt Dance-Sachen rein. Machen Sie ein bisschen Weihnachtsstimmung rein und singen Sie Last Christmas, dann haben Sie einen Weihnachtssong. Und es ist immer der gleiche Hintergrund.
Und zwar haben Sie ja vorhin gesagt in unserem Vorgespräch, dass Jerusalemer in der Zeit von Beethoven zum Beispiel wahrscheinlich kein Hit geworden wäre und wahrscheinlich auch keiner geschrieben hätte. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Also, vorsichtig gesagt, was ich sagen wollte oder sagen will, ist, dass man natürlich früher oder auch grundsätzlich anders auch an Musik herangehen kann. Also, erstmal, man sollte das nicht bewerten. Es ist ein Unterschied, ob ich mir eine bestimmte Akkordformel zum Beispiel nehme und die endlos wiederhole. Also beim Jerusalemer schon beim offiziellen 4-Minuten-Schnitt haben wir weit über 120 Takte von jeweils 8 Takten, die sind nur genauer gesagt 4 Doppeltaktfolgen, die werden 15 Mal wiederholt. Ne? Da würde man, wenn man mit einem anderen Hörverständnis herangeht, sagen, Moment mal, sollte sich da nicht was tun? Man hat früher, vor 200, 300 Jahren, zum Beispiel in der Hochklassik, immer darauf geachtet, dass man ein bestimmtes Thema entwickelt, dass man das variiert, dass man das ausbaut. Die Leute hatten Spaß daran, das sozusagen mit durchzuhören. Heute gehen wir an diese Musiksachen anders. Das ist nicht besser, das ist nicht schlechter, sondern wir gehen einfach anders daran. Wir nehmen uns zum Beispiel solche 4 Akkorde, diese besagten Turnaround-Akkorde, sind Tonfolgen, die sehr wunderbar sanft ineinander verschmelzen. Auf dem Klavier brauchen Sie nur ganz wenige Töne auszutauschen und dann schmilzt das so ineinander. Und das ist für uns sehr wohlig und dann öffnen wir uns als Hörer da sehr angenehm und sind sehr interessiert dran. Und wenn da eine schöne Stimme kommt mit wohlklingenden Worten und einem angenehmen daher plätschernden Rhythmus, dann lassen wir uns da gerne mitnehmen und mittreiben. Wir haben ja gar nicht mehr den intellektuellen Anspruch, da jetzt irgendwelche großen Konstruktionen nachzuverfolgen. Das ist ein anderer Ansatz an Musik.
Ah, okay. Und wie erklärt man dann das zum Beispiel? Also ich denke immer so, jede Generation hat ja ihre Musik. Es gibt auch natürlich schreckliche Beispiele, wie ich weiß, es war mal Schnappi, das kleine Krokodil, ein riesen Chart-Erfolg. Aber es gibt ja trotzdem Musik, also wie zum Beispiel von Deep Purple oder Rolling Stones oder auch den Beatles, die einfach zeitlos sind, also die auch heute noch gehört werden, heute noch ihre Fans haben. Und das sind nicht unbedingt die Fans von damals, sondern da kommen auch neue Fans dazu. Wo liegt denn jetzt das Geheimnis? Die machen ja nicht nur diese 4 Akkorde.
Doch, sie machen. Und zwar seit Beginn des Rock'n'Roll. Ob sie Mr. Postman von den Beatles haben, die schon die Faszination kennenlernten, ob sie Can't Buy Me Love im Refrain haben oder sonst was, das wäre zum Beispiel genau diese Turnaround-Folge. Und natürlich, Pink hat Like a Pill, Avril Lavigne hat Complicated, die haben ihre größten Hits mit genau diesen Abfolgen dann geschrieben. Okay, es gibt noch 2, 3 andere, aber wenn Sie mal diese konkrete Abfolge nehmen, dann werden Sie schon erstaunlich viele Hits finden, die genau darauf basieren. Es gibt diese wunderbare australische Comedy-Truppe, die heißt Axis of Awesome, vielleicht schon mal gehört im Internet, ein großer YouTube-Hit. Die nehmen ganz ähnliche 4 Akkorde, ein bisschen anders gestaffelt dort und sagen diese 4-Chord-Formel, wenn man die verwendet, hat man automatisch einen Hit und beweisen das, weil sie immer nur 4-mal diese 4 Akkorde hintereinander spielen und jeweils eine Melodie von einem gigantisch großen Hit da drauf singen. Das ist eben so. Das könnte man als Musiklehrer oder mit entsprechendem Anspruch sagen, das ist negativ, das ist blöd, das wiederholt sich, das ist doch schon 1000-mal da gewesen. Ja, es ist aber auch eine Kunst, auf diesen schon so oft dargebrachten Akkorden, wie gesagt, seit Rock'n'Roll, über Beat, über alle Jahrzehnte durch, zieht es das durch, Wham, Last Christmas, genau die gleichen Akkorde. Ne? Es ist aber auch eine Kunst, darauf immer wieder neue Worte, neue Melodien, neue Arrangements zu finden und daraus erneut einen Hit zu machen.
Also ist es auch ähnlich wahrscheinlich, ich gucke ja immer gerne den Eurovision Song Contest tatsächlich aus fast schon wissenschaftlichem Interesse, wo ich mir immer so denke, ich habe das Gefühl, die Produzenten der Songs von diesen Eurovision Song Contests müssen entweder Hellseher sein oder ich weiß nicht, weil die meistens hört man quasi im darauffolgenden Jahr ähnliche Stücke, wie der Sieger aus dem letzten Jahr hatte.
Was ein Zufall, ne? In diesen großen Tonstudios, das sind ja schon überwiegend Fabriken, die die großen Hits machen. Es sind ja nicht viele kleine Einzelne, die immer wieder mal einen Hit machen, sondern in der Regel werden die Hits in einigen wenigen großen Fabriken geschrieben, die in Schweden, in Los Angeles oder sonst was sind. Stichwort wäre Max Martin, der für eine Vielzahl der aktuellen Hits lange, lange Jahre zuständig war und wahrscheinlich immer noch sein wird. Na klar, und Eurovision Contest, ich sitze immer gern mit der Gitarre dabei, höre mir die Songs an und kann Ihnen dann ziemlich schnell sagen, wo wieder was sehr standardmäßig gelaufen ist und wo es sehr geglückt und sehr angenehm laufend mit viel Euphorie, Euphoria dann gemacht ist. Und siehe da, die große breite Masse findet das dann gut. Wir finden das gut. Es gibt bestimmte Akkordabfolgen, die finden wir alle vor allem erstmal nicht störend, und wenn sie dann sehr angenehm und zeitgemäß im richtigen Arrangement-Gewand angeboten sind, mit einer tollen Stimme dekoriert werden und sowas und irgendwie noch ein paar schöne Worte haben, dann sind wir da Feuer und Flamme und finden das gut. Wir finden es langweilig nach ein paar Wochen, nach ein paar Tagen, nach ein paar Monaten, aber wenn dann wieder was Neues im ganz ähnlichen musikalisch-theoretischen Gewand kommt, dann finden wir es wieder neu gut.
Jetzt ist es ja so, dass es Leute gibt, die sagen, also gerade ich kenne viele Bandleute, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man Musik elektronisch herstellt oder, wie sie es meistens nennen, handgemachte Musik zur Verfügung stellt. Jetzt ist ihr Sohn ist ein DJ mit Crew Cardinal in einem relativ bekannten DJ-Duo. Ihre Tochter ist in Nosoya, also es gibt ja schon Unterschiede. Nosoyo, genau. Es gibt ja schon Unterschiede bei den Musik, wie sie sich der Musik nähern. Würden Sie auch das unterschreiben, dass es ein Unterschied ist und dass das eine vielleicht weniger wert ist als das andere?
Also sicher nicht, dass eines mehr wert oder mehr, weniger wert ist. Das ist nicht die Frage. Wir sind alle keine Roboter, wir sind keine Maschinen, Gott sei Dank. Und wir sind alle individuell. Es reicht ja schon, dass bestimmte Akkordformeln, Abläufe uns alle Menschen oder fast alle Menschen schon mal so gleichmäßig erreichen. Ich finde, das ist schon mal genug. Und auch wieder, Gott sei Dank, gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, das abzuwechseln im Klang, im Sound. Wie klingt die Snare? Wie klingt das Keyboard? Wie klingt sonst was? Ist es handgemacht? Ist es nicht handgemacht? Da wir so viele Milliarden Menschen auf dieser Welt sind, gibt es auch entsprechend viele Abnehmer für jeweils jede Ausgabe oder jede Fassung oder jedes Arrangement, was man da so macht. Insofern ist die Vielfalt groß und das ist auch gut so.
Aber man kann ja tatsächlich heutzutage schon fast jedes Instrument irgendwie digital einarbeiten. Meinen Sie oder haben Sie Angst, dass die in Anführungsstrichen handgemachte Musik vom Aussterben bedroht ist?
Weiß ich nicht. Das ist auch irgendwie gar nicht mein Thema. Es ist ja sozusagen Musik nicht daran gekoppelt, wie es gemacht ist, sondern wen interessiert das auch heute gerade in den Zeiten? Die Live-Musik liegt völlig am Boden und stört Leute groß. Gibt es große Demonstrationen? Wir wollen unbedingt wieder Live-Musik. Die Leute wollen ja erstmal ehrlich gesagt einfach nur Musik hören. Und wenn sie es eher auf dem Kopfhörer hören, ist es ihnen ziemlich schnurps egal, wo es jetzt nun ganz genau kommt. Es könnte sein, dass irgendwann die Abwechslung fehlt, wenn kein Nachschub mehr kommt, aber es gibt ja genügend elektronische Studios. Wie gesagt, das ist nicht meine Thematik. Mich interessiert mehr, dass wenn Sie haben wollen, dass ganz viele Millionen, Milliarden Menschen klicken, gut finden, mitmachen, mit einsteigen in Ihre Musik, dann sollten Sie sich an bestimmte musiktheoretische Vorgaben halten. Und siehe da, bei Jerusalemer ist genau das gnadenlos, skrupellos und hundertprozentig konsequent gemacht worden.
Also sprich, wenn ich so ein bisschen musikalisches Verständnis habe und ich spiele ja auch Instrumente, könnte ich tatsächlich mit der Formel der vier Akkorde einen absoluten Welthit schreiben, wenn ich das hinbekomme, mich daran halte.
Na, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt, sagen wir mal, 500.000 € reinstecken, um einen Hit zu kriegen. Das heißt, sie wollen die besten Studios anstehen, sie wollen die tollsten Musiker organisieren, sie wollen die teuersten Mikrofone vor sich haben, wenn sie dann dort singen und so weiter. Sie laden den angesagtesten Star aus Los Angeles ein und nehmen das beste Hotel in Erfurt, blocken den ganzen Raum, den ganzen Flur für diesen Star dort. Ne? Sie stecken mal 500.000 Euro rein. Dann würden sie sich wahrscheinlich überlegen, bei der Konstruktion des Songs, bei der Autorenschaft, bei der Komposition könnte man sagen, was tun sie da? Da werden sie doch mit Sicherheit irgendwas tun wollen, was ziemlich sicher, um nicht zu sagen garantiert, dafür sorgt, dass Leute zuhören. Und wenn sie schon aus all den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, seit Beginn des Rock'n'Roll, nämlich seit Anfang der 50er, wissen, dass bestimmte Akkordabfolgen im ganz großen Maßstab die Leute erreichen, dann wären sie ja ziemlich dumm, wenn sie das nicht täten. Ganz im Gegenteil. Sie werden sogar ihre Leute anhalten, dass die möglichst genau aus diesem Vorrat diesen Song schreiben. Und siehe da, gerade die ganz großen Komponisten, für die sie dann übrigens nochmal 500.000 zahlen müssen, damit sie ihnen diese vier Akkorde anliefern, ne, werden ihnen genau solch ein Stück anliefern und sie haben recht. Dann könnte der Hit deutlich näher rücken.
Also dieses Geheimnis haben ja, glaube ich, auch Komponisten erkannt, wie Filmkomponisten wie Hans Zimmer zum Beispiel oder John Williams, die man einfach auch erkennt, ne?
Ja, die wissen das ganz genau. Deswegen gibt es ja so Fabriken, die sich eben extrem darauf konzentrieren, was sie dort machen. Also der Laie geht hin, setzt sich ans Klavier, spielt C-Dur und überlegt, mache ich A-Moll? Ach, das kenne ich schon tausendmal. Nee, da mache ich lieber sonst was oder so. Und versucht über diesen Weg was Neues zu machen. Anstatt dass er einfach C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur perlen lässt. Und um ihn herum wird keiner hochschrecken. Alle werden sogar sagen, das klingt doch schon mal schön. Und dann lässt er sich ein bisschen was einfallen. Und wenn sie ihm eine ganz schöne Melodie dann in den Kopf gekommen ist, so, dann startet er den Aufwand und lässt sich weltweit von den 30 besten Tonstudios die richtigen Schlagzeug-Sounds, die Gitarre, völlig schnurps, egal wie eingespielt, liefern. Lässt sich die angesagtesten Keyboard-Flächen dort liefern. Lässt sich von anderen wieder die Stimme bearbeiten. Sucht monatelang die richtige Stimme und so. Er steckt also wahnsinnig Arbeit. Aber eben nicht in die Akkordabfolge rein, sondern in das, was dann zu diesen Akkordabfolgen kommt.
Aber trotzdem zeigt das ja auch wieder, dass tatsächlich Klassikmusik der Ursprung ist für alles, oder?
Nein, die hätten eben das so nie gemacht. Richtig ist, das ist der Ursprung, dass sie sozusagen Harmonika hatten. Die kannten C-Dur, die kannten A-Moll, F-Dur. Aber die hätten im besten Fall eine Abfolge von C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur als eine Variation. Dann wäre in der nächsten Durchgangssache wäre C-Dur, A-Dur, F-Moll. Die hätten begonnen damit zu basteln. Und die Leute hätten auch zugehört. Und sie hätten auch verstanden, dass sie dann plötzlich C-Moll substituieren oder dass sie C nach S-Dur transponieren und sonst was. Also die hätten in diesen Konstruktionen, die man ja musiktheoretisch alle zur Verfügung hat, hätten die ganz anders gearbeitet. Die hätten nicht einen großen Wiederholungsstrich gesetzt und völlig unverändert, hören sich doch mal Jerusalemer daraufhin an, da läuft über 120 Takte lang das gleiche Keyboard durch im Hintergrund. Die hätten gesagt, du spinnst, du kannst es doch nicht machen, du musst doch irgendeine Abwechslung reinbringen und wir verlieren uns in diesen Klängen, was auch überhaupt nicht böser oder schlechter oder guter oder besser oder sonst was ist. Wir verlieren uns in diesen Klängen, wir brauchen überhaupt nicht drüber nachzudenken und das schwebt so dahin und dann höre ich die Worte and it's love, it's bleeding love, it's complicated, it's Jerusalem, das ist uns völlig egal und wir schweben dann in dieser Sache drin und wir könnten sogar eine ganze Stunde, das Netz ist voll mittlerweile von Versionen, wo Jerusalem über eine Stunde lang läuft und das läuft und das läuft und der eine tanzt hier und der andere tanzt hier und immer geht Jerusalem und immer geht es weiter und nie hört es auf und nie würde es stören. Der klassische Komponist hätte längst gesagt, können wir bitte mal was anderes bringen? Nein, das tun wir nicht. Wir schweben, wir fliegen, wir schweben. Das ist die Musik, wie sie heute gemacht wird.
Ich glaube, das merkt man auch immer. Wir haben so eine interessante Sendung, Free Jazz heißt die, 3 Stunden. Und da ist es tatsächlich so, dass da eben genau diese Harmonien oft nicht bestätigt werden. Und ich gebe wirklich zu, also ich mag Jazzmusik, aber Free Jazzmusik ist tatsächlich für meine Ohren nicht immer ganz einfach.
Ja, ja. Ich habe ja auch große Untersuchungen gemacht dort. Wir haben ja auch Gehirnwellen, wir haben Hautspannung, wir haben Hormonausstoß getestet. Ja, sie haben körperliche Symptome. Wenn sie Free Jazz hören, dann schalten sie schon 99% der Bevölkerung weg, die wirklich körperliche Empfindungen hat, die als negativ und als störend eingestuft werden.
Wahnsinn. Also, dass es das so gibt, ne, dass man das auch so untersuchen kann.
Ja. Wir sind viel mehr als nur unser Verstand, sondern wir sind als ganzer Körper ein Rezeptor und wir fühlen das. Und wie gesagt, wir werden wohlig eingelullt von diesen Akkorden. Und wenn wir sogar diesen einen Verstandpunkt, den ich in Wirklichkeit beim Hören nur mit dabei ist, wegschalten, der uns immer sagt, was, du kannst doch nicht das ewig Gleiche jetzt hier gut finden. Ne? Wenn wir den einfach wegschalten und einfach nicht drüber nachdenken und vielleicht nur nicht einfach mal oder einfach mal nicht drüber informieren, das gar nicht wissen, ja, dann können wir uns da rein treiben lassen, dann können wir uns da rein fallen lassen und schweben in diesem Gleichmaß immer weiter durch.
Trotzdem finde ich das interessant, eben in Bezug zum Beispiel auf die Klassikmusik, wenn ich mir die Menschen von damals so angucke, die war ja auch nicht immer sehr harmonisch. Und trotzdem gibt es teilweise Stücke, wo damals die Leute ausgerastet sind und das mega toll fanden. Und heute die Menschen sagen, oh mein Gott, das kann man sich doch gar nicht anhören, das ist doch alles so durcheinander. Und also scheint es ja schon auch eine gesellschaftliche Entwicklung zu sein.
Gesellschaftlich weiß ich nicht, aber eine ästhetische Entwicklung sicher. Ne? Wie gesagt, damals hat man viel weniger darauf geachtet, zum Beispiel konkret Sound. Wie klingt denn, jetzt bleiben Sie bei irgendwelcher Musik da dieser Zeit, wie klingt denn die Geige? Heute würden wir Hall, einen Verzerrer, einen Chorus, einen Verdoppeln, sonstige Soundtricks machen, um diese Geige irgendwie individuell klingen zu lassen. Das war denen völlig egal. Da hat irgendeiner seine Geige dort ausgepackt. Okay, war vielleicht eine Stradivarius, damit das besser zu spielen war oder klang auch ein bisschen besser, aber im Prinzip war es eine Geige. Und Beethoven hat nicht vorgeschrieben, da muss jetzt Chorus drauf oder sonst was. Und dann überlegen Sie mal, wie wir heute penibel mit Sound umgehen. Ne? Wie wir Gitarre, Stimme, Bass, Schlagzeug, Keyboards, was wir da auf Sound achten. Da wenden wir natürlich Rezeptionskraft drauf auf, die damals nicht brauchten. Ein Cello klang wie ein Cello, ein Cembalo klang wie ein Cembalo und eine Geige klang wie eine Geige. Das war denen völlig egal. Wir sehen das heute ganz anders. Gitarre ist noch lange nicht die Gitarre und so weiter und so fort. Sehen Sie bei den Coverversionen, was für eine penible Mühe man sich geben muss, um auch nur annähernd an diese Cover-Eindrucksache des Originals heranzukommen.
Aber es ist sehr interessant, muss ich sagen. Also gerade, wie gesagt, diese Vergleiche von verschiedenen Musikgenres auch, wo man dann so denkt, Wahnsinn, ich betrachte, glaube ich, Songs anders. Ich habe immer gedacht, die Purple, nein, die machen nicht so einheitsbrei. Da gibt es keine vier Akkorde. Die machen ganz was anderes.
Doch, sie machen auch. Sie machen das Blues-Schema sogar nur mit drei Akkorden. Ne? Aber nochmal, es gab Gott sei Dank oder auch wieder glücklicherweise eben immer wieder Kulturen, wie in England, wie in Amerika, in bestimmten Szenerien oder jetzt auch in Schweden, in Skandinavien, ne, die nicht diesen großen Zeigefinger gehoben haben, nö, das hatten wir schon mal, nö, das haben wir doch schon mal wiederholt und es muss doch immer wieder was Neues und es muss eine Abwechslung sein. Das ist ja ein Anspruch, der ist ja ehrlich gesagt eine Kopfgeburt, die ist nicht aus dem emotionalen Bauch heraus, ne? Und eher aus wahrscheinlich afrikanischen Kulturen, nicht zuletzt kommt der Blues und also etwas daher, kommt eben diese Trance oder sonstiger, kommt auch aus der keltischen, irischen Tradition, wo man auch bestimmte Akkordfolgen einfach immer und immer wiederholt hat, in der Volksmusik zum Beispiel. Ne? Und da kommt dann dieser Effekt her, dass man sich in etwas verliert, dass man in eine Trance, in eine Ekstase gerät. Und das greift Popmusik auf und sagt, wir wollen gar nicht mehr Musik theoretisch immer diese Abwechslung haben, sondern wir sorgen in der Abwechslung beim Sound dafür, bei der Stimmenauswahl, vielleicht bei den Texten, sollten ja möglichst anders sein, die immer gleichen Text wollen wir nicht haben. Ne? Da wollen wir immer, dass ein neuer Text da geschrieben ist und geschaffen ist. Wir wollen immer neue Sounds haben, wir wollen immer eine neue Stimme hören und sowas. Das sind die Abwechslungen, auf die wir heute als Hörer Wert legen.
Das ist ein Riesenthema, glaube ich, und unglaublich interessant.
Ja, und es wäre auch wirklich spannend, dass man mal an den Schulen da auch mal endlich anders aufräumt und den Kindern da nicht ewig immer nur beibringt, es muss wie früher gemacht werden, immer eine neue Abwechslung, eine Melodie muss ausgearbeitet werden, muss durchgeführt werden in der Sinfonie, in verschiedensten Sätzen und sowas. Ne? Nein, nehmt vier Akkorde und übt mal 3 Stunden lang, wer schafft denn als erstes darüber mal wieder eine schöne Melodie zu kriegen. Und nein, tauscht nicht die Akkorde aus, wechselt nicht sonst was, nicht diese Abwechslung, sondern sucht doch mal, wie könnte man das machen. Wenn Sie das machen würden, würden wir natürlich auch wieder ganz anders unseren musikalischen Nachwuchs dann fördern, der ja gleichzeitig, wenn er dann in die große weite Welt entlassen wird, als Popmusiker hier in Deutschland zum Beispiel oder in unserem Raum hier, immer über kommerziellen Erfolg sich definieren muss. Na, was steht denn drunter bei dem erfolgreichen Kommerzmusiker, der in RTL oder sonst wo in der Fernsehshow auftritt? Da steht drunter, hat 110 Millionen Platten verkauft. Das ist das einzige Qualitätsmerkmal. Da steht nicht drin, hat es geschafft, von As-Dur nach C-Moll zu transponieren oder zu modulieren. Ne? Das steht da ja alles nicht drin. Und warum bringen wir unseren Leuten immer noch bei, auf der Hochschule, wie sie mühsam da im Dreisatz die Quintenparallelen vermeiden dort, anstatt ihnen zu sagen, macht doch die Parallelen, wie sie kommen, und macht aus C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur irgendetwas. Ja, was so noch nicht da war. Hier habt ihr alle Soundmittel, die wir heute zur Verfügung haben. Ne? Ihr habt jetzt 4 Stunden Zeit, in 4 Stunden komme ich wieder und dann will ich eine schöne Melodie hören. Das ist das Training, was wir heute bräuchten.
Und eben auch Menschen, die tatsächlich nur noch Musik machen, weil sie sie eben gerne machen.
Ja, und die sich in diese Musik reinfallen lassen können, die das verstanden haben, wie schön das sein kann und die andere Hörer dann mitnehmen können und sich nicht immer verteidigen müssen, oh, das hatten wir schon mal, oh, das haben doch die anderen gemacht. Nee, da musst du dir was Eigenes einfallen lassen. Versuchen Sie mal in der Hochschulklasse C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur als neue Akkordkomposition anzubieten, ne? Da gibt's einen Riesentag, das ist kommerziell und sowas. Ja, mein Gott, hinterher müssen sie alle kommerziell sein. Und dann bei Jerusalemer, wo jemand skrupelloses diese 4 Akkorde einfach hintereinander setzt, ne? Da ist es dann plötzlich, ja super, Wahnsinn, finde ich klasse, ne? Wie schizoid ist diese rezeptive Behandlung der ganzen Sache, ne?
Das stimmt. Und Bands, die eigentlich nur Musik machen wollen, um sie zu machen, werden dann, wenn sie gut sind, verkauft.
Ja, die werden auch alle, die werden nicht vielleicht gerade diffamiert, aber sie werden abqualifiziert, ne? Und sie werden heruntergesetzt. Und gleichzeitig, wie gesagt, wenn sie dann Erfolg haben, dann steht stolz drunter, wie gesagt, 110 Millionen Exemplare verkauft. Und das reicht dann, um das absolute Qualitätsmerkmal zu haben. Ne? Und das ist für mich wirklich ein Anliegen geradezu, dass man da mal endlich aufräumt und sagt, nehmt doch mal diese qualitativen Bewertungen dort raus. Und entweder ist es gut und notwendig, kommerziell zu sein, oder ist es nicht. Sonst lasst die Leute doch in Ruhe, wenn sie es machen wollen. Oder zahlt ein Grundgehalt an jeden Musiker. Dann kann er nämlich beliebig C-Dur, As-Moll, S-Dur machen. Aber entweder zwingt er ihn dazu, kommerziellen Erfolg zu haben, so wie es jetzt faktisch in der Welt läuft. Oder aber ihr zahlt ihm wirklich ein Grundgehalt. Und egal, ob 2 oder 2 Millionen Leute hören, er hat sein Geld. Dann würden wir auch innovative, andere musiktheoretische Konstrukte haben.
So ähnlich hat es Amy Winehouse auch mal gesagt, dass sie eigentlich tatsächlich nur Musik machen wollte, damals, um Musik zu machen. Und sie ist eben quasi nicht damit klargekommen, mit dieser ganzen Industrie, die dann da dahinter hängt. Ja, ne?
Die wissen schon, welche Songs sie ihr dann angeboten haben. Mit denen hat sie dann auch prompt Erfolg gehabt. Und mit jedem anderen Song, der völlig anders läuft, hat man ihr natürlich zu Recht gesagt, damit wirst du nicht kommerziell erfolgreich sein. Und sie war es auch nicht. Ne? Da kann man dann hadern. Ne? Man kann sich aber auch einfach beugen und sagen, okay, die Menschheit ist so eingerichtet, die Menschheit möchte es so, ich möchte sie bedienen und ich werde dafür bezahlt. Dann mache ich das. Und wenn es sogar Leute gibt, die dann richtig Spaß dran haben, bei diesem Jerusalemer hat man ja nicht das Gefühl, da hat man irgendjemanden gezwungen oder zu irgendwas hingetrieben, sondern der macht das ja wirklich gern. Der schwebt doch in diesen Akkorden. Lass ihn doch. Und das ist doch gut so. Wenn da jetzt nicht der ehrgeizige Musiklehrer da mit dem Stock hinkommt und sagt, hier, hatten wir aber schon, gucken Sie mal hier. Ne? Dann ist das doch wunderbar. Die Leute sind zufrieden. Der Komponist ist zufrieden. Die Musiker sind zufrieden. Die Tänzer sind zufrieden. Lass die Leute doch. Ne? Und dann kann das auch wirklich in Ruhe sich entwickeln.
Vielleicht zum Abschluss noch, mir gefällt ja Nozoyo, die Musik von Nozoyo tatsächlich sehr. Und haben Sie denn einen Wunschtitel, den wir jetzt noch sozusagen spielen könnten am Ende unseres Gesprächs?
Da würde ich sehr, sehr gerne etwas spielen, was meine Tochter jetzt gerade natürlich auch wieder ganz frisch aufgenommen hat. Kann ich Ihnen gerne gleich mal per Mail zuleiten dort. Weil sie macht gerade ganz neue Sachen. Die haben nämlich Nozoyo aufgelöst. Auch diese Krise hat auch bei denen Auswirkungen, ne? Die waren ein absoluter Live-Act, ne? Für die großen Festivals gebucht, jetzt im Sommer alles gecancelt. Ne? Wollen wir nicht über dieses Thema reden. Klammer auf, Klammer zu. Ne? Aber da kann ich Ihnen gerne was schicken. Und die kommt natürlich auch unter dem Druck gleichzeitig, jetzt dann doch was auch zu erreichen, aber gleichzeitig auch in dem gefühlten Wissen, dass ich damit ja auch wirklich Leute erreiche, kommt sie jetzt auch zu Songs, die sozusagen von vornherein schon so kommerziell angelegt sind, aber ohne, dass sie es als kommerziell empfindet oder spürt, sondern sie ist so reingewachsen, dass sie die jetzt wirklich vertreten kann und kann die wirklich anbieten. Und ich vermute mal, sie werden spontan sagen, das ist aber schön.
Das glaube ich irgendwie auch.
Ne? Sie ahnen das bei Jerusalemer. Stellen Sie vor, die hätten da wahnsinnig ganz so komplizierte gemacht. Von 8 Takten nach 8 Takten jedes Mal was Neues. Und dann schreiende Gitarren. Und dann plötzlich hier. Und dann Rhythmuswechsel. Und dann ein Dreier. Und dann ein 7/4-Rhythmus. Es wäre super intellektuell. Der Musiklehrer hätte gejubelt. Aber kein Schwein hätte es sich angehört. Ne? Und das ist eben die große Hürde, die man nehmen muss als aktiver, kreativer in diesem musikalischen Bereich.